Ja, hallo und herzlich willkommen zum DEB Coach the Coach Podcast. Heute ist wieder eine weitere Folge und der Gast heute ist der Marcel Gotsch. Marcel Gotsch, ehemaliger Nationalspieler, der hat seine Karriere schon beendet. In Mannheim ist er immer noch aktiv, war in der NHL aktiv und natürlich jetzt das Highlight seiner absoluten Karriere ist bei uns, mir in der Trainerausbildung. Das ist natürlich das Größte, was ihm jemals passiert ist. Hallo Marcel, wie geht's dir? Geht's dir gut?
Servus Karl, ja, mir geht's gut, danke.
Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, wenn es dir gut geht. Du, Marcel, ich möchte jetzt gleich relativ all-in gehen sozusagen und dir mal fragen, bevor wir dann dahingehend sprechen, wie du zu dem Spieler geworden bist, der du jetzt bist. Wie ist denn so, wenn man älter wird als Spitzensportler, als Eishockeyspieler? Trainierst du immer noch so wie in dem Alter, als du 20 warst oder hat sich da irgendwas verändert jetzt schon bei dir?
Ja, da hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja, ich meine, die letzte Zeit oder die letzten Jahre liefen nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ging eigentlich los, als ich dann zurückgekommen bin aus den Staaten. Da kam eine Verletzung nach der anderen. Ich denke, das hat auf jeden Fall einen Grund, warum ich mich ein bisschen umstellen musste, sage ich jetzt mal, mit dem Training. Also ich muss schon schauen, dass ich meine Reha-Übungen, dass ich da dranbleibe, dass ich vor dem Training die Übungen mache und nach dem Training ein bisschen nacharbeiten. Und da muss ich mittlerweile viel mehr Wert drauf legen, auf Mobilität, auf Stabilität und weniger mit, ja, ich sage jetzt mal, das klassische Krafttraining und einfach laufen gehen oder so. Da muss ich mittlerweile ein bisschen anders an die Sache rangehen.
Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, oder Marcel? Ich denke immer, wenn ich da mit Trainern spreche, bei der Trainerausbildung und auch bei Seniorentrainer, dass die oft nur denken, dass ein 30-Jähriger genauso trainieren kann wie ein 19-Jähriger. Und ich bin dann immer der Meinung, dass man da schon Abstufungen machen kann, mit der Verletzungshistorie, genau was du jetzt meintest, oder? Ist doch so, jeder, wenn du einfach älter wirst, dann hast du schon ein paar Verletzungen mehr und dann muss man vielleicht ein bisschen anders trainieren, ja?
Ja, also ich würde es jetzt nicht eine Abstufung nennen.
Okay, sondern?
Aber, ja, ein bisschen anders halt. ich weiß nicht, es ist aber schwieriger. Also ich tue mich schwer damit, weil ich glaube, als Sportler, du hast ja schon einen Ehrgeiz, ja? Und du willst ja nicht bloß auf dem Eis im Spiel gut sein, sondern du willst auch im Training vorne mitmischen, ja? Egal, was da für Übung kommt, ob es ums Laufen geht, ums Radfahren, ums Springen, ums Krafttraining. Aber ich meine, da ist auch jeder ein bisschen anders. Als ich angefangen habe, war generell der Schnitt, der Altersdurchschnitt in den Mannschaften oder auch in den Ligen ein bisschen höher, ja? Jetzt mittlerweile, ich bin junge 36. Damals, also da war das bei weitem nicht der älteste Spieler in der Mannschaft. Da waren, ich glaube, in jeder Mannschaft, würde ich jetzt mal behaupten, 3, 4, die Anfang 40 waren, Ende 30, 39 bis 42, sage ich jetzt mal. Aber mittlerweile ist Altersdurchschnitt, ich weiß nicht wo, aber der Kern der Mannschaft, sage ich mal, ist jetzt irgendwo, ja, vielleicht Mitte 20. Ja, die trainieren einfach ein bisschen anders noch. Das hat aber, denke ich, hauptsächlich auch, ja, mit dem Alter halt zu tun. Ich finde, die Jungs, die jetzt da zu uns in die erste Mannschaft kommen, die sind einfach schon ein bisschen weiter als wir damals, weil es einfach neue Methoden, viel sportspezifischer wird trainiert. Ja, und wenn ich sehe, was die Jungs alle jetzt für Möglichkeiten haben, dann denke ich immer, Mensch, hätte ich das damals gehabt, dann wäre aus mir auch was geworden.
Oh, okay. Du Marcel, aber das ist interessant. Warum denkst du, dass der Altersdurchschnitt runtergegangen ist? Ist die Liga anders geworden? Schneller, langsamer, oder denkst du das einfach, dass man mehr in Anführungszeichen verbrannt wird, oder hast du da Theorie?
Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall athletischer geworden. Also ich muss ja echt sagen, als ich angefangen habe, das war 99, war mein erstes Jahr in Schwenningen, da hatten wir noch Jungs, die kamen ins Trainingslager zum fit werden. Okay. Also das war deine Saisonvorbereitung. Klar, du hattest dann deine Fitnesstests und alles, aber am Ende hat es zählt, was du auf dem Eis gezeigt hast. Ja, wenn es da funktioniert hat, war alles gut. Jetzt mittlerweile, ja, ich sage jetzt, wirst kontrolliert, aber da sind so viele Werte anhand von Tests und auch Blutwerte, mit der Ernährung, auf das wird viel mehr geachtet als früher. Du kommst Tag 1 ins Trainingslager und ich glaube, früher hättest du die Hälfte aussortieren können. Oder auf die hättest du eine Woche bis 4, da wären lauter Ausfälle gewesen. Weil es einfach viel, ja, ich glaube, es ist schneller geworden. Nicht nur, weil es athletischer ist, auch durch die Regelveränderungen. Früher, wenn einer an dir vorbeigelaufen ist, dann hast du einen Verteidiger gehabt. Der war knapp jetzt 2 Meter, der hat seinen Schläger einfach rausgestreckt und hat sich wieder herzogen. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, der sitzt heutzutage nur auf der Strafbank. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein bisschen anspruchsvoller ist für den Körper. Es ist einfach anders geworden, das Spiel ein bisschen. Ja, dementsprechend muss man immer das Training anpassen.
Ja, drüben, als drüben warst, oder? Über den großen Teich, da hattest du ja noch viel mehr Spiele als jetzt. Ich meine, jetzt mit Champions League, Mannheim und so, das ist natürlich auch einiges an Spielen. Und dann mit der Nationalmannschaft, aber drüben hattest du schon mehr Spiele, oder? Also, da ist ja noch mehr krasser.
Du hast ja die 82 Saisonspiele und Vorbereitungen kommen ein paar dazu und dann eben Playoffs, je nachdem. Am Ende, wenn du in den Playoffs nicht so weit kommen bist, dann hat man nur die Zeit gehabt für, oder ich sage jetzt, hat man nur die Zeit gehabt, die Möglichkeit gehabt, für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber da waren es auf jeden Fall, da waren es deutlich mehr Spiele. Ja, du hast auch mehr Reisestrapazen gehabt. Aber auch da, jetzt in den letzten Jahren hat sich das schon ein bisschen gewandelt. Also jetzt wird mehr auf Regeneration geachtet. Gerade die Sachen, die du im Kraftraum machst, das ist nicht bloß nur da Gewichte stemmen und Eisen rumschmeißen, sondern dass du auch geschmeidig bleibst. Weil das ist das, was du auf dem Eis jetzt viel mehr brauchst. Ja, du musst beweglicher sein, weil eben alles auch ein bisschen schneller passiert. Ja, ich denke, das ist einer der Unterschiede, den ich jetzt so miterlebt habe in meiner Karriere.
Ich denke auch, dass wir jetzt einfach auch ein bisschen mehr, einfach intelligenter ein bisschen trainieren, ja, dass wir nicht einfach nur sagen, okay, der muss einfach nur Kraft haben, sondern auch mal schauen, was einfach in der Zielsportart dann auch wirklich gewünscht wird. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil schlussendlich geht es ja schon immer um die Zielsportart, es geht ja ums Eishockeyspielen, weil schlussendlich wird es keinen interessieren, ob du 99 Klimmzüge machen kannst, wenn du auf dem Eis nicht gut performst, das ist ja auch die Wahrheit, ich meine, das ist ja einfach so.
Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich glaube, dass selten bis gar nicht ein Trainer, ein Spieler, der auf dem Eis seine Leistung bringt oder eben effektiv für die Mannschaft ist, dass er sagt, da bei dem Sprungtest oder da bei der Klimmzüge, das war nichts. Ich glaube, du brauchst so ein, zwei Wochen Pause.
Genau, ja, das denke ich auch. Ja. Aber das ist eben der große Punkt, dass man da jetzt, ich denke schon, jetzt mehr Athletiktrainer ziehen ja immer ein in den oberen Ligen und da in der DL, DL2, ja in der Oberliga immer mehr und mehr und mehr. Und ich denke auch, dass man im Nachwuchs schon einfach ein bisschen intelligenter trainieren schlussendlich. Ja. Das bringt mich ja gleich wieder zurück. Du hast ja in Esslingen hast du angefangen, Marcel, genau. Und dann bist du nach Schwenningen gewechselt. Da warst du noch relativ jung, glaube ich, oder?
Ja, ich bin, das war ein Schüler. Also ich war so 12 Jahre alt, da bin ich dann nach Schwenningen gegangen.
Und das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil das ist natürlich immer, ob man sich daran schlussendlich noch erinnert. Aber wenn du jetzt durchläufst der Jugend, was hast du da für Trainer gehabt, die dich vielleicht beeinflusst haben? Oder was war wirklich gut? Ich meine, auf deine Eltern kommen dann noch, aber jetzt so mit Trainern, was war da so Trainer, die dich beeinflusst haben, die dich nach vorne gebracht haben? Oder ist da irgendwas in Erinnerung geblieben bei dir?
Mein Vater hat mich lang trainiert. Mhm. Der ging dann aber schon mit dem Sascha, mit dem älteren Bruder nach Schwenningen. Ich war noch in Esslingen und da hat man einen Trainer, Radim. Ich weiß nur noch den Vornamen, der Radim. Und ich weiß nur noch, wie der hat uns da das erste Mal so ein bisschen erklärt, wie man Position spielt. Also wo der Linksaußen sein soll, der Rechtsaußen, der Verteidiger und der Mittelstürmer. Und ich sehe ihn nur vor mir stehen mit der Tafel. Also da waren keine Spielzüge, da war nur, wo sich der Spieler auf seiner Position so grob während dem Spiel aufhalten sollte.
Also Prinzipien, grundsätzliche Prinzipien vielleicht mal so.
Ja, okay, ja. Ja, der hat mir so ein bisschen das Positionsspiel beibracht. Als Mittelstürmer hast du dich fast überall aufhalten dürfen. Und dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich Mittelstürmer, da kann ich hinlaufen, wo ich will.
Okay, macht Sinn. Da sieht man mal wieder, wie man zu seiner Position kommt, ja. Und dann bist du nach Schwenningen gegangen und dann hat die wieder dein Vater trainiert, oder?
Ja, dann kam der Sascha in das Alter, da ist er dann zur ersten Mannschaft gestoßen. Und dann hat mein Vater wieder mich und der Niki übernommen. Aber das war dann auch nicht mehr lang. Und dann habe ich den Sprung gewagt in die erste Mannschaft.
Ja, du mit 16, glaube ich, oder? Hast du dein erstes DL-Spiel gemacht? Irgend sowas?
Ja, Anfang 16.
Und wie war das? Das würde mich jetzt, das interessiert mich wirklich, weil das ist ja ein großes Thema von Spielern, die kommen, die spielen Nachwuchs, sind oft immer die Besten, sind natürlich auch nur der Augapfel der Mama und vom Papa und dann kommen sie auf einmal und machen den Sprung in die erste Liga und dann auf einmal spricht der Trainer nicht mehr so viel und dann bist du auf einmal vielleicht doch nicht mehr der Beste und dann musst du ja wieder Münchhausen und deinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen sozusagen und wie hast du das gemacht oder war das nie ein Problem bei dir?
Na doch, also mir ist der Eisszene noch im Kopf, da haben wir Auswärtsspiel gehabt, freitags, kommen Samstag oder in der Nacht zurück, am nächsten Tag, am Samstag war Training, ja, alle waren ein bisschen platt, das Spiel haben wir verloren gehabt, Trainer war nicht in der besten Stimmung und dann haben wir eine kleine Ansage gekriegt im Training und dann Trainer schaut er mich nur an und sagt, Marcel, was ist denn mit dir, bist du etwa müde? Und ich denke mir, ja, ich bin müde. Und bei mir war es nur im Kopf, ich habe den Bus hergefahren, da musste ich über den Bus ausladen, nicht so lang schlafen und jetzt im Training. Das Training war anstrengend, ich war müde, gell? Mhm. Und dann habe ich einen Einlauf kassiert. Jetzt war eigentlich ganz lustig, weil danach kam der Assistenztrainer zu mir und sagt zu Marcel, egal wann, aber wenn dich nochmal ein Trainer fragt, ob du müde bist, ist die Antwort immer nein. Okay. Und das war schon anderer Ton in der ersten Mannschaft. Für mich war das aber damals noch so, ja cool, jetzt spiele ich Eishockey in der ersten Mannschaft. Ja. Also im Winter vorher bin ich noch auf der Tribüne gestanden, neben dem Trommelmeister, wo da die Gesänge angestimmt hat. Und auf einmal war ich auf dem Eis. Also ich bin dann direkt von der Schule quasi nach Schwenningen und hab Eishockey gespielt. Weißt du, da habe ich auch noch eigentlich gar nicht so viel über alles nachgedacht. Ich habe einfach Eishockey gespielt, habe trainiert, hat mir ja Spaß gemacht und ja, ich habe schon immer meinem älteren Bruder ein bisschen nachgeeifert. Ja. Also der hat mir das Ganze ein bisschen vorgelebt und für mich war eigentlich ganz klar, das mache ich auch und das wollte ich und dann hat es eigentlich ganz gut auch funktioniert und jetzt mache ich es immer noch.
Bevor wir da weitersprechen, lebst du immer noch nach dem Credo? Also sagst du immer, wenn dir der Trainer fragt, bist du müde, sagst du immer noch nein? Ja? Okay. Also ist es dann, wäre das deine Nachricht an die Jugend draußen, nie sagen, dass man müde ist. Ja, okay.
Das heißt, nie sagen, dass du müde bist. Ich meine, wenn ich jetzt vom Wechsel komme und ich war schon 40 Sekunden oder 45 drauf und durch die Wechselreihe war halt was durcheinander. Und der Trainer sagt, okay, deine Reihe ist dran, dann sage ich vielleicht schon mal, vielleicht machen wir kurz Pause und dann geht wieder. Aber im Grunde genommen, nee, du bist ja aufs Eis, du willst ja spielen. Und du bist während dem Wechsel mal müde, du bist während dem Spiel mal müder als im ersten Drittel oder im dritten Drittel. Auf einmal kriegst du deine Beine wieder. Also, nee, mich kannst aufs Eis schmeißen und ich laufe jedes Mal.
Eigentlich ein interessanter Punkt, Marcel. Wenn du über das sprichst, dann, dass man manchmal auch, jetzt gehen wir wieder vielleicht in den Seniorenbereich ein bisschen rein, so, dass man manchmal auch den Spieler vor sich selber schützen muss. Dass, auch wenn zum Beispiel bei diesem großen Thema Gehirnerschütterung, wenn dann welche Vertrauensbasis man dann auch mit dem Spieler aufbauen muss, vielleicht als Physiotherapeut, Athletiktrainer, Arzt oder dann Cheftrainer, Co-Trainer, wie auch immer. Und wenn auch der Spieler sagt, ja, es geht wieder, aber man einfach sagt, na, hey, ich lasse dir lieber noch mehr ein Spiel draußen. Weil du hast ja recht, der Spieler wird immer sagen, er will spielen und er wird immer sagen, es geht. Und dass man da manchmal vielleicht da den Spieler vor sich selber schützen muss. Denkst du nicht? Oder war das noch nie in deiner Karriere so, wo du im Nachhinein gedacht hättest, wow, jetzt wäre es vielleicht besser gewesen, wenn ich nicht gespielt hätte?
Doch. Also für meinen Körper wäre das wahrscheinlich besser gewesen, ich hätte mir öfters länger Pause genommen. Aber nein, du denkst ja, Mensch, jetzt kann ich wieder, das geht schon, ich krieg das irgendwie hin. Und du willst ja spielen und je höher du kommst, desto größer wird der Konkurrenzkampf. Und je länger du raus bist, desto länger gibst du dem anderen die Chance, sich zu zeigen, ja, oder sich für die Position, für den Trainer irgendwie zu präsentieren, ja. Und sobald du denkst, okay, irgendwie es geht, dann sagst du, okay, ich kann wieder spielen. Da kommt es vielleicht auch darauf an, was es für eine Verletzung ist. Ja. Und ich denke, Gehirnerschütterung, das ist ein heikles Thema, wo vielleicht immer noch ein bisschen zu oder vernachlässigt wird, weil das eine ist, gut, du kriegst eine auf den Finger oder auf den Fuß, das tut weh, aber ja, ich meine, solange nichts gebrochen ist, kannst du auf die Zähne beißen, ja, meistens. Aber der Kopf, das ist ja so eine Sache, gell? Wenn der nicht mehr funktioniert, dann wird es schwierig. Ich habe zwei Gehirnerschütterungen gehabt. Bei der einen, wir waren eine Woche auf der Auswärtsfahrt und im letzten Spiel in Tampa habe ich die Gehirnerschütterung gekriegt und ich habe einen Filmriss von der Woche. Bis ein paar Sachen sind wieder zurückkommen und während dem Spiel, also ich krieg den, war nicht mal Check, der war einfach ein Kopf größer als ich und ich drehe mich nach links und da war einfach seine Schulter, ja, also das war kein Foul und nichts und ich weiß nichts mehr und ich habe in dem Spiel, ist jetzt halt zufällig habe ich da Tor geschossen gehabt, ein, zwei Wechsel vorher. Und da sitze ich ja nach dem Wechsel, wo ich den Checking oder die Schulter gegen den Kopf gekriegt habe, auf der Bank und mein Mitspieler, der Mike Greer, redet mit mir und sagt, also irgendwie hat er gemeint, ich bin total neben mir. Und dann hat er so ein bisschen weiter mit mir gesprochen, da fragt man mich, wie steht's? Und das weiß ich jetzt nur, weil er es mir erzählt hat. Und in dem Moment, da schaue ich hoch und sage, ja, 2-1 für uns. Und dann sagt er, ja, wir hatten das Tor gerade geschossen. Und dann sieht er mich wieder grübeln und überlegen. Und dann meint er, ja, weißt du nicht mehr, dass du gerade das Tor geschossen hast? Und dann hat er mich angeschaut und ich habe wohl bloß große Augen gemacht. Und dann hat er sofort den Physio gerufen und hat gesagt, hey, nimm mal den Marcel weg, der weiß nichts mehr. Weil bei dem, als ich das die Schulter gegen den Kopf gekriegt habe, ich bin auch nicht hingefallen oder nichts. Also ich habe schon den Wechsel fertig gespielt. Als ich es mir angeschaut habe, also ich bin nur zwei Kreise gelaufen und bin dann einfach einfach weglaufen aus dem eigenen Drittel zum Wechseln. Und ich weiß auch nicht mehr, dass ich mit dem Arzt gesprochen habe danach. Oder ja, also ich bin froh, dass ihr und ihm sehr dankbar, dass er mich da als Reihen, als Mitspieler quasi, hat er mich dann geschützt und hat gesagt zum Physio, hey, ich glaube, der kann immer spielen. Und ja, das ist auch so eine Sache mit den Symptomen, die du dann danach hattest oder die ich hatte. Das war alles so. Ja, einfach ein bisschen, jeder ist ja auch anders, ja. Die einen haben die Kopfschmerzen oder können kein Licht sehen oder wenn es ein bisschen laut wird. Und ich denke, da muss man schon vorsichtig sein und auch dann offen mit der Ärzte und mit den Physios und auch mit dem Coach reden, wie es einem geht, weil wenn da was hängen bleibt oder wenn man da einen Schaden, einen größeren Schaden davon sieht, dann denke ich, ja.
Ja, du, ich meine, du hast jetzt extrem gut angesprochen. Das ist natürlich ein Problem vom Spieler, ja, dass der immer spielen will, weil genau wie du sagtest, da kann sich natürlich Gegner in der eigenen Mannschaft kann sie ja dem Trainer empfehlen, ja, und schlussendlich will man natürlich immer spielen. Mhm. Die Frage ist halt immer, ja, bei welcher Verletzung auch wieder, hast du auch vollkommen recht, wenn ihr einen leichten blauen Fleck habt, dann kann es vielleicht schon mal gehen, aber ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass man ein gutes Team um sich herum hat, auch als Athlet, und dann manchmal sagt, hey Junge, jetzt wäre es einfach besser, du bleibst vielleicht ein Spiel mehr heraus, anstatt dass du spielst jetzt und dann tust du vielleicht nur längerfristig weh und dann bist du auf einmal 3 Monate weg. Ich denke, das ist immer so der große Punkt, wo so ein Trainerteam natürlich schon und mit medizinischer Betreuung und so schon viel, viel helfen kann in der jetzigen Zeit.
Ja, ich denke schon. Also jetzt mit meinen Verletzungen, die ich hier in Mannheim hatte, ich war ja lang und oft in der Reha in Zuzenhausen von den Hoffenheimern. Ich glaube, da kann ich ganz froh sein, dass ich da ja in gute Hände war. Habe immer noch engen Kontakt mit den Jungs und Mädels von dort und ja, die haben mir schon viel geholfen und ja, ich meine, als Spieler oder generell Athlet, du willst ja jeden Tag pushen und das Trainieren und der Wettkampf, das ist ja dein Leben, ja, und dann hast ein paar Tage, da geht's vorwärts und ich denke, jeder hat eigentlich ein ganz gutes Körpergefühl und merkt, oh, heute, auch wenn es nur ein paar Grad sind, die du das Knie mehr beugen kannst oder den Arm höher hochhalten kannst, dann denkst du, jawohl, Fortschritt und es geht weiter und dann, das motiviert dich ja und auf einmal hast du einen Tag, eine Woche, 2 Wochen, wo nichts vorwärts geht und also mich hat das teilweise verrückt gemacht. Ich war richtig muffig und stinkig, weil ich gemerkt habe, Mensch, da geht nichts und bin schon teilweise verzweifelt. Und da war es ja ganz gut, dass man andere Athleten da um sich hat, die Fußballer, die Jungs und Mädels, wo dort waren und hast mich mit denen ein bisschen austauschen können. Und ja, weil jeder geht mal durch so eine Phase und dann, also mir hat das ungemein geholfen, dass ich dann trotzdem am Ball bleibe und weitermache und ja, trotzdem meine tägliche Arbeit eben so gut ich kann vollbringen.
Genau. Dann Marcel, wenn wir jetzt wieder leicht zurückgehen, also du warst dann in der DL und dann bist du irgendwann später dann in der ersten Runde gedraftet worden als 20. Ja. Und irgendwann, dann warst du noch ein Jahr, glaube ich, noch in Mannheim und dann bist du rübergegangen. Und wer waren so in der DL, als du noch jung warst oder dann als du rübergegangen bist in die NHL, was waren da für ein Netz? Wer hatte da immer wieder, man braucht ja irgendwo ein Netz auch, also ein privates Netz. Waren es immer deine Eltern, waren es Teamkollegen, war es dann irgendwann deine Frau oder wie funktioniert denn das? Oder wie hat das funktioniert bei dir?
Jetzt, wie meinst du deswegen?
Ja, wer da zum Beispiel, wenn es mal nicht so läuft, mit wem?
Ach so.
Mit wem spricht man da am besten? Mit wem? Oder wie war das so? Du bist jung, du kommst darüber, alles ist neu. Ja, oder du bist jung und kommst mit 16 in die DL. Ist es dann, abends spricht man dann viel mit dem Vater oder mit der Mutter und dann, oder suchst du da immer Teamkollegen? Wie funktioniert denn das bei dir?
Na, also, da waren schon auch Teamkollegen. Ich meine, ja, wir sind ein Mannschaftssport, aber du verstehst dich dann schon mit manche richtig, richtig gut und mit anderen eben ganz normal, ja. Mhm. Da hast du schon ein paar Jungs, mit denen du ein bisschen reden kannst. Klar, dann, für mich ist immer Familie ein wichtiges Thema gewesen und ist immer noch und wird es auch immer sein. Ich spreche auch daheim oft über, ja, auch, klar, auch mit meiner Frau, die ist mittlerweile auch Eishockey-Expertin. Die sagt mir auch nach dem Spiel, ob es gut war oder nicht gut war. Und also oft stimme ich mit dir überein. Zu viel darf es dann auch nicht werden, weil irgendwann ist auch gut. Dann mein Vater hat immer eine große Rolle gespielt. Und wenn der mal ein Spiel von mir angeschaut hat oder jetzt auch noch sieht, dann sage ich, und was meinst du, war das was heute? Oder und ich höre ihm genauso zu jetzt wie damals, als Bambini oder Knabe auf dem Eis war. Jetzt vielleicht ein bisschen mehr als damals.
Wahrscheinlich.
Wenn ich wirklich nur am Grübeln war und am Zweifeln, dann gehe ich schon mal zu einem Trainer und sage, hey, wie seht denn ihr das? Wie gerade denke ich eigentlich, ich spiele ganz gut, aber gerade denke ich irgendwie, ich weiß auch nicht, was ich mache. Ich bin nicht ganz so zufrieden nach den Spielen, wenn ich heimgehe. Wie seht ihr das Ganze? Und ab und zu kriege ich vom Trainer dann eine Antwort. Ich selber war relativ unzufrieden und die sagen, du, nee, das war gut, du hast das gut gemacht, da warst, das haben wir von dir wollen, das hast du gemacht, da, das war gut, hast echt ein gutes Spiel gemacht. Und da habe ich mir gedacht, wow, echt? Habe ich es ein bisschen anders gesehen. Klar, ab und zu ist es auch andersrum, dass ich gedacht habe, es war gar nicht so schlecht und der Trainer war aber anderer Meinung. Aber ich meine, so ist es halt. Und, aber ich denke, man sollte schon jemand haben, das ist auch für jeden unterschiedlich, wo man einfach ein bisschen quatschen kann. Ja, dass man ein bisschen das nicht alles in sich reinfrisst, sondern auch mal, wenn es sein muss, Dampf ablassen kann.
Ich meine, du hast gerade auch von deiner Frau gesprochen. Ich höre das ja oft, wenn ich irgendwo bin, auf irgendwelchen Kongressen oder wir sprechen so auch von Menschen außerhalb vom Sport, die immer denken, dass so das Leben eines Leistungssportlers oder auch eines Trainers im Leistungssport unglaublich glamourös oft ist, ja. Dass viel reisen, viel sehen von der Welt und dann auch natürlich mit der Familie, dass das immer alles super passt. Aber das ist ja oft nicht wirklich so. Oder war das bei dir immer alles easy peasy, lemon squeezy, ja, mit deiner Frau viel rumreisen, neue Vereine, wieder neue Wohnung oder Haus suchen, dann etc.?
Na, das ist nicht immer so einfach. Also klar, du kommst viel rum, du bist jetzt immer in den Staaten drüben. Ja, ich war in viele Städte, aber in 90% von den Städten habe ich das Hotel gesehen, der Flughafen und die Eishalle. Weil du fliegst am Tag vorher rein, kommst irgendwann, wenn es früh ist, dann ist es spät Nachmittag, dann hast du nur das Abendessen und ja, dann sollst du ja irgendwann ins Bett gehen, weil am nächsten Tag ist Spiel. Da machst du auch keine große Sightseeing-Touren am Spieltag, weil du musst dich vorbereiten auf wann auch immer das Spiel ist, Nachmittag oder Abend. Ja, und dann hast du dein Terminplan ist halt nicht so, sag ich jetzt mal, geregelt, dass du von Montag bis Freitag und Samstag, Sonntag frei, sondern, also ich glaube, mittlerweile ist es immer noch so, dass du 4 Tage im Monat müssen als freier Tag eintragen sein im Kalender und das kann vielleicht noch verschoben werden, aber die müssen trotzdem frei bleiben. Ansonsten kann jederzeit sein, das Spiel läuft nicht so und eigentlich war am nächsten Tag, sagen wir, freiwillig oder wenn man nicht aufs Eis gehen will oder einen Tag frei haben will, dann soll man daheim bleiben. Aber dann sagt der Trainer, nee, morgen trainieren wir. Ja, jetzt hast du Familie und hast was geplant gehabt mit den Kindern oder auch nur mit Freundin, Frau, wollt irgendwas machen, egal wohin, sei es nur ins Kino gehen. Ja gut, Kino ist jetzt abends, das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber so, und dann musst du wieder umplanen. Das ist nicht immer ganz einfach, vor allem wenn, jetzt habe ich 2 Kids, der eine ist in der Schule, die andere bald in der Schule. Ja, die haben halt auch ihre Termine, ja. Und wenn bei uns jetzt das Training verschoben wird oder anstatt frei ist doch was und hier kommt auf einmal eine Autogrammstunde, dort kommt ein Termin rein, wird reingeschoben. Das ist nicht immer so einfach. Ja, ich glaube, meine Frau hat das immer ganz gut mitgemacht. Die war relativ offen, auch bei den ganzen, beim Umziehen, beim Neueinziehen, neue Wohnung suchen. Und ich meine, wir sind dann schon auch dahin, wo, also jetzt, ich bin wieder in Nordamerika drüben, wo eben die Jungs ihre Wohnungen und Häuser gemietet hatten.
Ja.
Ich meine, was werden wir eine halbe Stunde irgendwo auswärts hinziehen und dort irgendwo alleine wohnen, wo wir eh keinen kennen? Dann gehe ich natürlich dahin, wo schon welche sind aus der Mannschaft. Und
war das immer klar, Marcel, entschuldige, war das immer klar, dass deine Frau überall mit hingeht? Oder war das auch mal ein Thema, dass sie zurückgeht nach Deutschland und dann ja halt zuerst in Deutschland ist und wartet, bis du wieder zurückkommst? Oder war das nie ein Thema?
Also es war nie ein großes Thema. Also für sie war das, glaube ich, keine Option, dass ich rübergehe und sie bleibt in Deutschland. Und okay. Ja, mir war es auch recht, dass sie dann dabei war. Und ja, ich meine, da waren Jungs, die haben zu dritt, zu viert in dem Haus zusammen gewohnt. Die waren halt Single. Und ja, ich war dann halt irgendwo mit meiner Frau nebendran oder oben drüber in der Wohnung. Aber ich bin jetzt auch jemand, ich glaube, ich brauche das auch ein bisschen, dass ich ab und zu mal, wenn ich weg bin vom Training, vom Stadion, dass ich ein paar Stunden habe, wo nichts mit Eishockey ist, wo ich daheim bin, dass ich den Kopf ein bisschen frei kriege, an andere Sachen denke. Und ja, ich glaube, das hat bei mir auch immer eine große Rolle gespielt. Aber ja, dann kam es zu den, bin ich traded worden. Das ist auch so eine Sache. Ich habe einen Anruf gekriegt und dann heißt ja, Marcel, du bist traded. Du weißt nicht, wohin zuerst, gell? Und na, beim ersten Mal, da hat mich sogar das Radio angerufen. ESPN Radio war das.
Okay.
Dann haben sie mich angerufen. Und ob sie mich kurz 2-3 Worte haben können zu meinem Trade und zu der neuen Mannschaft. Dann habe ich nur gemeint, ja, das können wir schon machen, aber wo gehe ich denn hin?
Das wäre genau gut zu wissen, vielleicht wohin gehe, ja. Erstmal.
Dann haben die erstmal, ach, du weißt noch gar nichts davon. Dann sage ich, nee, ich höre es gerade von euch. Also, wo spiele ich denn? Und dann hat es geheißen, ja, also du gehst nach Pittsburgh. Und dann habe ich mal darauf vertraut, dass das stimmt. Und da haben wir kurz über mich, über den Trade, über Pittsburgh gesprochen. Und ja, da war ich gerade auf dem Heimweg vom Einkaufen. Ja, und da bin ich daheim angekommen. Meine Frau hat es dann schon online irgendwo gelesen gehabt. Und ja.
Ja, aber Marcel, warte mal kurz. Papa, wie läuft da die Kommunikation im Verein? Ist es nicht üblich, dass man zumindest zuerst mal dem Spieler mal kurz sagt, hey, dass die Trades so ablaufen, das weiß man in der NHL. Aber also, dass das alles schnell gehen kann. Aber also dass dann der Spieler also nicht vorher Bescheid weiß, bevor ESPN, das ist schon bemerkenswert, sagen wir es mal so.
Ja, also ich wusste mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich traded werde. Das war eine Situation in Florida, die haben zu dem Zeitpunkt keine Vertragsverlängerung gemacht. Mein Plan war damals zwar anders und habe dann auch lange gesprochen mit meinem Agenten, weil die Panthers haben dann gemeint, also sie gehen davon aus, ich will dann auch traded werden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, ich will nicht traded werden. Da warte ich halt noch und unterschreibe dann einen Vertrag. Und ja, also klar, garantiert ist auch nichts. Ich hätte warten können, ich hätte sagen können, nee, ich will nicht traded werden. Ob sie es dann auch so machen, ist dann eine andere Sache. Aber damals hat dann mein Agent gemeint, du, für mich, für meine Karriere, für meinen nächsten Vertrag ist es eigentlich besser, du wirst traded zu dem Verein, wo Playoffs spielt, hast eine Chance auf den Stanley Cup. Hoffentlich, wenn es nicht der Cup wird, hoffentlich kommst du relativ weit, spielst gute Playoffs und spielst ja so einen neuen Vertrag. Wie ich erst dachte, ja, das mag ja schon sein, aber na, mir gefällt es da in Florida. Ja. Meine Familie fühlt sich wohl und ich habe mich wohlgefühlt in der Mannschaft und dann habe ich öfters, klar, mit der Familie gesprochen, mit meinem Agenten telefoniert und er kam dann auch ein paar Mal nach Florida und dann habe ich gesagt, ja, also gut, dann machen wir das so. Und ich habe schon so ein bisschen gewartet auf den Anruf und ja, dann kam der halt zuerst vom Radio. Die haben ja da ihre, ich weiß auch nicht, teilweise die wissen die Dinge bevor sie stattfinden. Und kurz danach hat mich dann der Manager angerufen und hat gesagt, du weißt ja schon Bescheid, aber das war eine heiße Phase, da waren nur andere Trades.
Okay, ja, verstehe.
Und ja, jetzt hat er kurz eine Minute gehabt, wo er mir das sagen konnte.
Klar, jetzt hat er genau eine Minute Zeit, weil sonst ist natürlich ja, unglaublich aber dann busy.
Die kriegst du ja sonst auch nicht ans Telefon. Und dann musste ich aber auch schon weiter ins Stadion und meine Tasche holen und dann wieder heim, meinen Koffer packen und dann ging's ja schon zum Flughafen. Ja, aber als ich da vom Einkaufen heimkommen bin, da ging der Fernseher, ging kaputt. Da habe ich gedacht, komm, ich muss noch einen holen, bevor der Anruf kommt quasi. Und dann komme ich ins Auto zurück und von der Nummer waren schon 6 Anrufe. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas ist im Busch. Aber als ich dann heimkommen bin, stand der Sohn vor der Haustür und hat gesagt, ah, Papa, du bist kein Panther mehr, du bist ein Pinguin. Dann habe ich gesagt, ja, da hast recht. Und dann haben sie mich zum Flughafen gefahren und kamen dann, ich glaube, 3 Wochen später oder so. Als ich komme dann auch erstmal ins Hotel und ich meine, für mich geht's ja eigentlich weiter wie bisher, ja. Ich habe halt ein anderes Trikot an.
Genau, so ist es. Aber du hast Training etc. und genau. Und du wohnst halt,
ich hab mein Training,
im Hotel jetzt, oder?
Bis dann. Genau. Ja. Genau. Und dann, ja, dann habe ich halt geschaut, Jungs, wo wohnen alle und habe mir das ein bisschen angeschaut. Ja, will schon dann auch was nehmen, wo du dich ein bisschen wohlfühlst, ja, wo du dich einleben kannst. Und sobald das dann alles steht und geregelt ist und Strom angeschlossen ist oder angemeldet und so weiter, dann sagst du zur Familie so, jetzt könnt ihr kommen.
Jetzt könnt ihr kommen. Und jetzt, wenn du gesagt hast, vorher dein Sohn, jetzt bist der Pinguin, jetzt dein Sohn spielt ja jetzt bei den Jungadlern in Mannheim, richtig?
Mhm. Ja. Ja.
Was wünschst du dann für deinen Sohn? Oder welchen Nachwuchstrainer wünschst du dann für deinen Sohn? Jetzt gehen wir mal in diese Schiene jetzt, weil du bist ja jetzt auch in der Trainerausbildung und jetzt gehen wir in diese Richtung für die nächsten Talente in Deutschland, die so rumlaufen und auch für die Nachwuchstrainer, die ja natürlich einen großen Anteil an dem Ganzen haben, dass wir die nächste Generation von Marcel Gottsches und so rumlaufen, von großartigen Eishockeyspielern, sowas. Was wünschst du da für deinen Sohn eigentlich?
Also ich versuche erstmal, dass ich ihn nicht zu irgendwas dränge. Ich meine, da habe ich auch mit der Familie daheim gesprochen und nur weil ich jetzt Eishockey spiele, muss es nicht unbedingt sein, dass er einem Eishockey so viel Spaß hat, dass er das auch machen will. Ja, also er spielt auch noch Fußball und da hat er auch Spaß dran.
Oh, Fußball, die verbotene Sportart.
Okay. Oh ja, das spielen ja alle. na, aber also wenn ich ihm zuschaue und ab und zu auch mit aufs Eis gehe, natürlich mache ich das regelmäßig. Also mich freut es und mir macht Spaß, wenn ich sehe, der Kerl hat einfach Spaß. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich, das ist schon, ich weiß nicht, die halbe Miete, aber Es soll ja den Kindern Spaß machen. Und auch wenn die auf so Turniere gehen, mein Gott, wenn sie 10-0 verlieren. Ich glaube, früher mir mit Esslingen, wenn wir 10-0 verloren haben, dann war das ein Riesenerfolg. Und ja, wir sind zu Turniere gekommen, wir hatten gerade so 2 Reihen und dann spielst du gegen größere Vereine, wie damals war ja Mannheim immer schon eine Eishockey-Macht in der Jugend in Deutschland. Wenn wir gegen die gespielt haben, da hast du gewusst, ja, so. Also ich als Kind habe das noch nicht so realisiert, aber die Eltern mehr, die haben gewusst, ja gut, da gibt's eine brutale Klatsche, also das kann auch 20 werden.
Ja.
Und ich glaube, da darf man einfach nicht so viel Druck aufbauen für die Kinder. Du musst das jetzt machen und da musst, sondern einfach, ich probiere, dass die Spaß haben, dass bei uns hat Spaß gemacht und na, klar willst, dass die ehrgeizig werden, aber wenn die Kinder das selber nicht entwickeln, also so sehe ich das jetzt, beim einen kommt es früher, beim anderen später, da kannst du die pushen, wie du willst. Ich glaube, irgendwann hat er dann die Nase voll.
Redest du viel mit ihm über Eishockey? Also jetzt zum Beispiel nach so einem Turnier, wenn er ein Spiel hatte, redest du dann viel mit ihm über das Spiel jetzt oder eher weniger?
Eher weniger. Ich frage, wie war es? Dann sagt er, gut. Dann frage ich, hat es Spaß gemacht? Dann sagt er, ja. Und dann war das eigentlich schon gut. Wenn da irgendeine Situation war, wo ich mich daran erinnere, wo, weiß ich nicht, wenn er ein Tor geschossen hat oder einen ausgespielt hat oder selber, wenn der andere Kopf größer war und der hat den aus Versehen über den Haufen gefahren.
Klar, aus Versehen.
Dann, dann rede ich da halt, frage ich, und wie war denn das? Den hast du nicht gesehen oder hat er das Tor, das hast du gut gemacht? Und also, ich probiere das irgendwie, ja, auch wenn sie verloren haben, das irgendwie positiv darzustellen und ich frage schon, und hast du probiert? Hast du dich angestrengt? Dann sagt er ja, dann sage ich, ja, so gut. Morgen okay. Oder nächste Woche ist das nächste Turnier, dann ist alles gut.
Genau. Und wenn du mit ihm auf dem Eis bist beim Training, ist das schwer für dich, dass du ihn auch korrigierst und sowas? Oder wie nimmt er das an? Oder weil das passiert auch viel, wenn wir uns ehrlich sind, ganz viele Elternteile bekommen ja irgendwann einen Trainer im Nachwuchs, weil das Kind einfach anfängt, Eishockey zu spielen. Und so kommen sie dann oft ja wie die Jungfrau zum Kind ja irgendwo in diesen Trainerjob rein. Mhm. Und ist das für dich schwierig, wenn du manchmal auf dem Eis bist mit deinem
Sohn? Ja, auch da probiere ich, ich würde schon gerne öfters hingehen und sagen, guck mal da, geh ein bisschen tiefer runter oder beim Übersetzen, da muss ich so machen und probiere die Schulter zum Drehen und Schläger ein bisschen so halten und Knie vor, Schulter vor den Gegner drücken. Aber da finde ich auch oft, glaube ich, ist besser, der hört das von jemand anders als von seinem eigenen Papa. Weil das ist der Papa und den hat er daheim jeden Tag gesagt. Dann hört er eh nicht zu und Nee, teilweise nimmt das, glaube ich, ganz gut auf, aber auf der anderen Seite, denke ich, der schaut sich das ja auch bei den anderen. Und
wie hat denn das dein Vater bei dir gemacht? Der war der Trainer. Wie war denn das bei dir? Wie hast du das empfunden? Kannst du dir das noch erinnern oder schwer?
Also schwer. Ich weiß nur noch, als meine Eltern ab und zu erzählt haben, dass wir konnten das irgendwie, glaube ich, ganz gut trennen. Also auf dem Eis war es nicht der Papa, da war es der Trainer. Und wenn im Training irgendwas war oder im Spiel, dann war immer, der Trainer und Mensch, ich weiß nicht, ob ich es sagen darf, aber wenn man sagt, der scheiß Trainer, aber dann nachher im Auto, da war es der Papa. Ja, also da war alles normal.
Okay.
Ich glaube es nicht, dass unser Vater uns da irgendwie, weiß ich nicht, mehr spielen lassen hat oder groß bevorzugt hat.
Ja, genau.
Oder weniger, aber da haben wir eigentlich die gleichen, sag ich mal, Prinzipien oder Regeln, wenn man es so will, golden wie daheim auch. Also mein Vater ist, glaube ich, relativ konsequent, würde ich sagen. Also es gibt Dinge, die durften wir halt machen, kein Problem, aber andere Dinge, die gingen auch gar nicht und das ging dann auch nicht. Und genauso ist er, glaube ich, auch als Trainer. Und ich denke, also wenn ich so ein Trainer will, eigentlich ich sein.
Okay.
Ja, es gibt eigentlich einfach Sachen, die, nee, das geht nicht auf dem Eis. Du haust mit dem Schläger dem anderen auf den Kopf, also da fliegst du vom Eis. Und das ist vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich denke, es ist schon wichtig, dass man klare Vorgaben hat.
Und Regeln, ja, glaube ich auch, ja. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Und dass man die Prinzipien, die man als Trainer dann hat, auch lebt und da irgendwo durchzieht, ja. Und nicht nur wild feiert, wenn man gewinnt und genau. Entschuldige
Marcel. Du musst das schon auch, ja, also du hast ja die Sachen, die du erwartest von deinen Jungs, egal in welchem Alter, aber nach den Sachen, du hast ja gerade gesagt, musst schon ein bisschen, du sollst es ja vorleben. Vor allem je jünger die Kinder sind, desto mehr musst du das denn zeigen und vorleben und auch selber machen. Und ja, die schauen ja im Normalfall schon zu dir auf und hören einem da ja auch zu. Und ich meine, wenn man das eine sagt und das andere macht, irgendwann fangen die Kinder dann auch an zu denken, warte mal, du sagst das eine, machst aber immer das andere. Also warum soll denn ich dann das so machen müssen? Also das ist ja Respektsache irgendwo.
Absolut. Wenn wir schon bei dem Thema sind, Marcel, du hängst ja jetzt mit einem großen Bild im Athletikraum in Füssen. Also Silbermedaillengewinner, natürlich hängen da alle rum. Und was würdest du jetzt diesem U16-Spieler sagen, der da drin mit dem Athletiktrainer trainiert, den U16-Nationalspieler, und der möchte da auch mal da hinkommen? Auch wieder sehr schwierige Frage, aber was denkst du, macht einen Athleten erfolgreich? Was hat dich erfolgreich gemacht, wenn du das beschreiben müsstest?
Was hat mich erfolgreich gemacht? Ich glaube, am Anfang ist es der Spaß. Der Spaß an dem, was du machst. Den solltest du nie verlieren. Dann brauchst du einen gewissen Ehrgeiz.
Okay.
Und ich glaube, der Ehrgeiz bringt dich dazu, dass du eben, ja, du willst ja irgendwie der Beste sein, der Schnellste sein, den besten Schuss haben, der beste Passer sein. Also ich gehe jetzt vom Eishockey aus. Mhm. Und der Ehrgeiz, der führt dich ja dann ran, dass du an den Sachen arbeitest, dass du trainierst, dass du dein Sommertraining machst. Und irgendwann wird es Routine, wenn es dann in den Profibereich übergeht. Und dann auch an einem schlechten Tag weißt du, hey, das muss ich einfach machen. Ob ich will oder nicht, das gehört dazu, ja. Und weil jetzt ist es auf einmal dein Job, deine Arbeit. Und ja, es ist gut und alles schön, wenn du Spaß hast, aber wenn das Resultat nicht stimmt, machst du deinen Job nicht quasi. Und ja, also klar, ich denke, man braucht ein Ziel, das man erreichen will, aber man erreicht das ja auch nicht, man erreicht das auch nicht über Nacht. Also als 16-Jähriger spielst du relativ selten beim Eishockey mit bei der Olympiade. Da kommen noch ein paar Schritte, bis du zur A-Nationalmannschaft kommst. Mhm. Aber wenn man das große Ziel vor Augen hat und daraufhin eben Schritt für Schritt aufbaut, klar, dann jetzt hat man auch die Athletiktrainer und die Spezialisten, die Techniktrainer, die Schlittschuhlauftrainer, die Powerskatingtrainer, die Schusstrainer, dass man da auch wirklich dann an seine Defizite ein bisschen arbeitet oder viel arbeitet, weil man weiß, das bringt mich dann am Ende da oben hin. Und den Glaube an sich nicht verlieren, auch wenn es wird nicht alles immer funktionieren, es wird nicht alles klappen, ja. Aber ich glaube, das bringt ein ehrgeiziger Sportler schon ein bisschen von Haus aus mit, dass man, ja, hat ja als Kind auch schon Sportarten gemacht und Spiele verloren und gewonnen. Und nach einem verlorenen Spiel hast du trotzdem weitergemacht und hast dann aufgehört. Und
also würdest du schon sagen, Marcel, dass nicht nur die Motivation wichtig ist und dass man Freude am hat, sondern manchmal ist auch Disziplin gefragt, oder? Dass man einfach mal durchbeißt, auch wenn's mal, wenn man vielleicht mal in keiner einfachen Phase ist. Ich glaube, das ist nämlich oft ein bisschen so ein Problem, dass man immer denkt, man muss immer nur super motiviert sein und Motivation ist alles, aber ab und zu braucht man dann einfach schon eine Disziplin und sagen, ja, ich muss das jetzt machen. Und diese magischen Trainingseinheiten, wo immer alles funktioniert, das passiert auch nicht so oft. Und da muss man einfach mal bei bestimmten Trainingseinheiten da sein, mitmachen und irgendwann kommen wieder diese magischen Trainingseinheiten, wo alles zusammenkommt und man denkt, das ist alles super.
Na, also ich glaube, je höher du kommst, desto mehr spielt dann die Disziplin oder die Routine, die du einfach hast, vom Training her, vom Ablauf, eine Rolle. Weil wenn du dich jedes Mal wirklich motivieren musst für ein Training, irgendwann, weiß nicht, ist es, glaube ich, relativ schwer, die Motivation zu finden, sondern dann ist es einfach, du, hab ich Lust? Nee, aber ich muss es halt trotzdem machen oder ich mach's trotzdem. Fertig.
Ja, bin ich voll bei dir. Und jetzt kommt natürlich noch zum Abschluss das Allerwichtigste überhaupt. Trainerausbildung. Du bist jetzt in der Trainerausbildung, mittendrin statt nur dabei.
Ja.
Wie jetzt die C-Trainerausbildung hast du schon hinter dir. Jetzt geht's ja dann bald weiter mit der B-Trainerausbildung und so weiter. Wie war die C-Trainerausbildung? Was hast du mitgenommen? Natürlich magst du weiter, Marcel, das ist ja keine Frage jetzt.
Okay.
Da verdonnere ich dich einfach.
Na, also. Nein, mir hat es Spaß gemacht. Ich habe mir erst gedacht, oje, die Module, was wir da in Füssen gehabt haben, von morgens bis abends, drücke ich quasi die Schulbank und muss dir zuhören.
Ja, genau, du musst.
ich wusste ja auch nicht so recht, was mich da erwartet. Aber nein, ich fand das echt interessant. Ich habe Dinge gelernt, gerade über das Jugendtraining, wie man da an die Sache rangeht, auf was man achten muss. Und sehe das Ganze jetzt, glaube ich, ein bisschen... Ja, aus einem anderen Blickwinkel. Ich weiß auch noch, als wir die Torhüter gehabt haben an einem Vormittag, da wurde mir, glaube ich, richtig bewusst, jetzt spiele ich seit über 20 Jahren Profi-Eishockey und ich könnte keinem U9-Torhüter irgendwas beibringen. Ich kann ihm sagen, du, so ungefähr musst du dich hinstellen und wenn der Puck kommt, probieren zum Halten. Ja, aber genau wie der Schläger, dass der quasi als Rampe dient, das habe ich auch aus dem Trainerlehrgang erfahren.
Ja.
oder wie schnell der Torhüter müde wird. Ja, ich habe gedacht, hey, Also wir hatten ja die Aufgabe, ja Training zu erstellen, aber dass ein Torhüter irgendwann mal müde werden könnte nach ein paar Schüsse, das war mir nicht so bewusst. Also genau. Torhüter, der steht im Tor, der soll den Puck fangen, ja,
genau. Und
gut ist. Aber danach habe ich mir gedacht, Mensch, das ist ja schon fast peinlich.
Ja, es ist komplexer, als man denkt oft, gell? An was man alles denken soll dann auch, weil als Trainer dann schlussendlich. Ja. Noch dazu, wenn man im Nachwuchs ja die eierlegende Wollmilchsau ist, wo man, ja jetzt, man hat keinen Goalie-Trainer, einen Athletiktrainer, zwei Co-Trainer oder so, das hat man alles nicht im Nachwuchs, in der Regel.
Ja. Nee, oder auch, also du, ich würde jetzt mal behaupten, wenn du mich eine Frage oder eine Aufgabe stellst, erzähl mir was über, egal was für ein System, egal in welcher Zone, erkläre ich dir das und du gibst mir dann auch ein 1+.
Klar, Marcel, logisch.
Gell? Natürlich.
Mit Sternchen.
Jetzt kommt auf einmal die Aufgabe, hat man ja, man soll da Trainingseinheit für die Kids erstellen. Ganz am Anfang habe ich gedacht, ja, boah, wie meinen das? Ist das jetzt von, vor allem die Zeitangaben? Wie lange brauche ich ihn dafür?
Genau.
Wie lange ist ein lang genug? Wie lange ist, okay, da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, da brauche ich ein bisschen weniger Zeit. Und also die Seite, das war für mich oder ist für mich fast das Schwierigste, das zu planen. Das mit dem Vormachen und das kriege ich ja nur halbwegs hin, aber
naja, die Sachen, aber okay, es ist okay.
Dann, ja, also so aufzubauen, dass das die Kids auch verstehen, das ist eine Herausforderung.
Ja, es war ja, du, wenn du, auch wieder, Marcel, es ist ja so, dass ihr verdienten Nationalspieler ja jetzt auch C-Trainer-Ausbildung beginnt und das ist, ich verstehe schon, dass das vielleicht am Anfang ein bisschen schwer zu verstehen war, aber es geht ja um genau die Dinge, die du jetzt angesprochen hast. Das ist einfach so, ich denke schon, dass das wichtig ist, dass man das von der Pike auf lernt, wie man so schön sagt, weil später würde man sich natürlich auch wünschen, dass Trainer wie ihr dann so wie der Patrick, wie der Alex, du, und so weiter, vielleicht da im Nachwuchs mehr tun. Das wäre natürlich schon, um jetzt ein paar Namen zu nennen, natürlich schon eine große Hilfe auch für das deutsche Eishockey.
Ja, ich denke schon, also, dass der Trainer oder die Trainer, die im Nachwuchs arbeiten, keine einfache Aufgabe haben. Zum einen willst du die Kinder bei Laune halten. Ich glaube, es ist nicht überall so, dass die Kinder, wenn die morgens aufstehen, denken, oh, was mache ich heute? Ah, gehen wir zum Eishockey. Sondern da gibt es andere Sportarten, die denen zuerst in den Kopf kommen. Dass man die eben, ja, dass es ihnen den Spaß macht und dass man den Spaß beibehält, aber trotzdem den Kindern Schritt für Schritt weiterhilft. Ich glaube, das ist die Kunst, die große Kunst, die Kunst des Lehrens.
Die Kunst des Lehrens, genau, Didaktik natürlich. Und was halt auch, denke ich, auch noch wichtig ist, über das haben wir auch immer so gesprochen, wie der Umgang mit Eltern dann schlussendlich, das ist ja auch ein wichtiger Punkt eigentlich dann, gell? Also den hast ja du ja vorher auch schon jetzt kurz angerissen, dass die Eltern vielleicht dann nicht so viel Druck machen sollen und dann, wie kommuniziere ich als Nachwuchstrainer mit meinen Eltern, also mit den Eltern der jungen Spieler und Spielerinnen. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, das sie auf viele Nachwuchstrainer oft nicht so bewusst sind.
Da denke ich, das ist auch nicht so einfach. Ich glaube, da ist wichtig, dass man den Eltern vermittelt, dass das keine Weltmeisterschaften sind, die die Kinder da spielen, sondern das ist ein Sport und ein Spiel für die Kinder. Und bis zum gewissen Alter, denke ich, sollte auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund stehen, dass es da bessere Mannschaften oder zu Beginn, sag ich mal, talentiertere Kids gibt. Ich glaube, relativ normal. Aber nur weil einer bei der U9 oder U11 irgendwie raussticht und allen davonläuft, heißt das so lange nicht, dass der erstmal bei der U14 oder U16 überhaupt noch dabei ist. Ja, vielleicht hat er keine Lust mehr. Und dass er dann immer noch allen so davonläuft, ist auch relativ selten. Ich glaube, da hat man mehr davon, wenn man die Kids einfach mal machen lässt. Die regeln das schon unter sich.
Genau, so sehe ich das auch. Marcel, das waren jetzt die wahren Worte und wir müssen jetzt langsam aufhören. Du hast morgen ein Spiel. Du musst natürlich auch ausgeruht bestmöglich in dieses Spiel gehen.
Genau.
Marcel, danke für alles. Danke für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder im Podcast und unbesiegbar bleiben, Marcel, gell? Du weißt eh Bescheid.
Ja, danke dir. Freut mich, dass ich mit dir ein bisschen quatschen durfte und gerne wieder.
Danke, Marcel. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du ihn direkt auf Spotify, iTunes oder Deezer abonnieren und er wird auch auf unserer Wissensplattform abrufbar sein. Da uns dein Feedback wichtig ist, hinterlässt du natürlich im besten Fall eine 5-Sterne-Bewertung und es würde uns natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlen kannst. Solltest du Fragen, Kritik oder Wünsche haben, dann schreib uns am besten direkt unter podcast@deb-online.de. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, schaltet ein, ich freue mich auf euch und unbesiegbar bleiben.